Jetzt habe ich ja gesagt, ich wollte mit Ihnen prophetische Durchblicke für unsere Zeit heute machen und einfach immer wieder Stichworte nehmen. Aber dann passiert es gleich so, dass man merkt, wo man da anrührt, das sind natürlich gleich große Themen. Und deshalb ist es vielleicht ein Stück Bibelstudium, wenn wir das heute einmal so machen. Ich wollte das Wort Hirte aufgreifen. Und zwar noch einmal ausgehend von der Weihnachtsgeschichte, wo wir ja die Hirten in Bethlehem haben. Und Sie haben das sicher oft auch gehört in den Weihnachtspredigten, das habe ich auch schon oft gesagt, dass die Hirten sehr unzuverlässige Leute wären und auch einen schlechten Ruf haben. Man versäumt dann nie an Weihnachten zu sagen, dass damals die Hirten vor Gericht nicht hätten aussagen dürfen, man hätte ihrem Zeugnis nicht geglaubt. Nun, ich weiß nicht, ob unsere anwesenden Richter Erfahrung haben mit Hirten. Ich will sie auch nicht aus ihrer Berufspraxis nun zwingen, Farbe zu bekennen. Aber mir hat das mal ein Richter gesagt, das sei bei uns meist so ein idyllischer Beruf. Aber beim Amtsgericht hätte man oft gemerkt, dass die so schlecht zwischen mein und dein unterscheiden können, weil die so viel unterwegs sind. Ich will sie da auch nicht jetzt kränken, wenn sie einen Onkel haben, der dort gerade sein Geld verdient. Aber jetzt wollen wir mal biblisch der Sache auf den Grund gehen. Das stimmt natürlich nicht. Das stimmt zwar, ja, dass ein solcher Beruf auch sicher manches an sich zieht, wo man sagt, da ist man ein gewisser Unsteter, Heimatlosigkeit. In der Dia-Serie von unserem Stefan am Samstag kommt das ja auch, wie er aus der Großstadt entflieht und in der Schweiz auf der Alm den Frieden sucht. Das ist ja so ein Traum von jungen Leuten, ich will mal Almöhi spielen. Und dann wird das stinklangweilig, wenn man dauernd bloß den Wolken nachguckt und dann regnet es und dann ist also schon langweilig. Und da findet man auch keinen Frieden. In der Bibel, wir hatten es irgendwo in der Predigt oder in den letzten Sonntagen, dass es ja in der Bibel tatsächlich so war, dass Gott häufig Menschen geholt hat, die Hirten waren. Der David war Hirte. Der Amos war Hirte, der Abraham war Hirte, der Isaac, der Jakob war Hirte, der Mose war Hirte, hütete die Herden vom Jethro. Wahrscheinlich könnte man noch viel mehr in der Bibel finden, also es ist ein ehrenwerter Beruf, natürlich. Aber warum das Hirtenbild für uns so anziehend ist, wenn man es auf Bildern sieht, das hat natürlich den Grund, dass Gott selbst sich im Bild vom Hirten zeichnen lässt. Und das ist der Psalm, den die meisten Menschen kennen. Der Herr ist mein Hirte. Und Sie können antippen bei einem Schwerkranken oder bei einem ablehnenden Menschen. Da gibt's eigentlich bloß noch so das Lied Jesu, geh voran und der Herr ist mein Hirte. Und dann werden Sie auf einmal merken, wenn überhaupt noch ein Mensch ansprechbar ist für Glaubensdinge, dann über dieses Bild vom guten Hirten. Da hat ein Mensch irgendwo einmal das begriffen, dass das eine Bergung gibt, obwohl natürlich das Bild vom Hirten gar nicht sehr tröstlich ist. Er hat ja auch einen Stab. Mich erschreckt immer, dass der Hirte einen Hund hat. Und ein Hund kann ihn... Entschuldigung, Frau Rieger, Sie gucken so furchtbar verzweifelt, ich habe Angst vor Hund. Weil Sie denken, wie viel Hund mir nachrennt, Schäferhund mit aufgerissenem Mund, wenn ich durch den Wald jogge. Aber dass das ja auch unheimlich ist, ist ja nicht bloß, wenn ich sage Mutterschoß, dann sage ich, das ist ein Wunder, ein Kind am Rockschoß der Mutter, das ist ein schönes Friedensbild. Aber ein Hirte ist ja nicht ursprünglich dieses Friedensbild wie das Bild einer Mutter, aber jeder Mensch weiß, hier ist Bergung da. Und der Hirte tritt für seine Schafe ein und er beschützt seine Schafe. Und vor allem ist das natürlich der Grund, nicht dass Menschen Erfahrung mit Hirten haben, sondern das ist noch das Erbe einer christlichen Erziehung. Da geht etwas auf vom Kindergarten und vom Kindergottesdienst, dass Menschen das irgendwo mal gehört haben. Auch das Lied, weil ich Jesus Schäflein bin. In des Hirten Arm und Schoß, Amen, ja, mein Glück ist groß. Verachten Sie bitte das nicht. Es wird schwer sein, eine junge Generation zu erreichen, die das nie gehört hat, der nie das Evangelium verkündigt wurde und die auch nicht mal die fossilienhaften Reste eines christlichen Abendlands kennengelernt hat. Und das ist doch sehr, sehr viel. Wenn Sie wissen, jeder alte Knacker im Pflegeheim, den Sie da besuchen, der hat noch was mitgekriegt von dem guten Hirten. Und das ist der Inbegriff des Friedens und der Geborgenheit. Also Psalm 23. Und wenn es durchs finstere Tal geht, er ist da. Sein Stecken und Stab ist mir Trost. Das Stecken, mit dem er mich schützt, mit dem er auch klopft. Und sein Ruf, dann hat ja Jesus dieses wunderbare Bild vom Hirten aufgegriffen. In Johannes 10 ist das Hirtenkapitel. Sie kennen das. Johannes 10, so ein paar Stellen muss man wissen, damit man schnell findet. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben, wie ein Brunnen, der immer fließt. Und sie werden nimmer mehr umkommen. Niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Ich knüpfe da immer gern an diese Gruppe, die unten im Schlosspark steht, beim Bahnhof, wo der Graf Eberhard seinen Kopf in den Schoß eines Hirten legt. Und sagt, das war zu allen Seiten so, dass die hohen politischen Führer ganz stolz waren, wie mutig sie waren, dass sie einem Hirten ihren Kopf in den Schoß legen. Ich mein Haupt kann kühnlich legen, jedem Untertan in den Schoß. Ich mein immer sein viel größeres Mutstück von uns, dass wir unseren Kopf ihnen in den Schoß legen. Aber das ist eine schöne Gruppe da unten und da soll man sich freuen, Graf Eberhard auf seiner Flucht von Wildbad, wo er dem Hirten seinen Kopf in den Schoß legt und da ein Nickerchen macht. Von der Hirtenliebe und der Hirtentreue redet das. Auf all den Bildern tritt uns dies entgegen. Jetzt, wo haben wir noch Bibelstellen? Von der Hirtentreue Gottes, da ist nach dem Psalm 23 Jesaja 40 wichtig. Wir werden nachher ein ganzes Kapitel vom Hirten nehmen, aber das müssen wir vorher einfach mal kennenlernen, damit Sie die Stellen finden. Jesaja 40 ist das Kapitel, das vom Kommen Johannes des Täufers redet, macht eine Bahn in der Wüste, eine Bahn unserem Gott, alle Täler sollen erhöht werden und dann dieses Wort, alles Fleisch ist wie Gras, das verwelkt und vergeht und da heißt es im Vers 11, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte, er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Halten Sie ruhig mal das nächste Mal, wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind und Sie sehen eine Schafherde, reden Sie ein paar Worte mit dem Hirten. Hochinteressant, weil er dann so ein junges Lamm im Arm hat und wie er ihnen erklärt und sagt, das kann noch nicht so schnell mit. Das darf ein bisschen laufen, aber dann nehme ich es auf den Arm die ersten Tage. Wie lange er das macht, er hat ein Gefühl, was er dem Schaf zumuten kann. Und so ist Gott in seiner großen, grenzenlosen Liebe. Jeremia 31, Vers 10. Hört, ihr Völker des Herrn, worden verkündet's fern auf den Inseln. Und sprecht, der Israel zerstreut hat, der wird's auch wieder sammeln und wird es hüten, wie ein Hirte seine Herde. Das bezieht sich jetzt auf die Rückführung Israels aus den Völkern. Das ist ja nachher, sie werden weinend kommen, wo die alle kommen aus der Zerstreuung, das schöne Kapitel der Wiederaufrichtung und Sammlung des Volkes Israel. Wie ein Hirte wird er sein Volk sammeln. Und dieses Bild ist jetzt nicht nur auf Israel bezogen, sondern so können Sie die Gegenwart Gottes in Ihrem Leben erfahren. Ein Hirte, der nur an das Schaf denkt, der sich für dieses Schaf einsetzt. Jeremia 23, da steht schon die Überschrift, gegen die bösen Hirten. Jetzt auf einmal haben wir das Wort von den Hirten in der Bibel für die geistlichen Führer des Volkes. Ich rede immer ungerne über die Führer, weil das ja immer irgendwo eine abgeschobene Verantwortung ist. Wenn wir auf dem Michelsberg das Thema der Haushalter haben, der Verwalter, dann soll uns einmal deutlich werden, dass es in der Bibel nie eine Verantwortung gibt, die man abschieben kann. Im Gegenteil, jeder gläubige Christ trägt vor Gott eine volle Verantwortung. Und deshalb müssen wir von dem Bild freikommen, dass irgendjemand über uns herrscht. Das ist ein ganz falsches Bild. In der Gemeinde Jesu stehen wir alle als Schwestern und Brüder miteinander. Und dann nimmt uns Gott in seinen Hirtendienst hinein. Jeder von ihnen ist Hirte. Und wenn wir das also hören, ist das nicht jetzt geschrieben gegen irgendwelche Pastoren, das heißt ja wörtlich übersetzt Hirte, sondern das ist nur ein herausgegriffenes Amt. Und nicht nur Kindergärtnerin oder Gemeindeschwester, sondern sie sind in dieses Hirtenamt Gottes hineingenommen, indem sie sagen, in meiner Familie bin ich ganz allein. Und jetzt sollen sie dieses Hirtenamt wahrnehmen, in ihrem Haus, in ihrem Bekanntenkreis. Wie nehmen sie ihr Hirtenamt wahr? Ich bitte Sie ja auch immer wieder, wenn Sie in einer Versammlung sitzen, in der Gemeinde, zu denken, jetzt nicht, wie komme ich auf meine Kosten, sondern wie kann ich jetzt andere neben mir beschenken, ihnen einen Dienst tun, wo kann ich mit meinen Gaben helfen? Weil ich Hirte bin. Ein Hirte denkt immer wieder an die Schafe. Und Sie müssen merken, sobald ich Sie was im Glauben von Gott begriffen habe, bin ich in die Verantwortung seines Hirtendienstes hineingestellt. Es ist ja groß, dass Gott uns teilhaben lässt an diesem Amt. Und da wird geklagt, dass die Hirten ihr Amt schlecht wahrnehmen. Und das ist bis heute die Not, dass alle ihr Amt bloß so verstehen, wie sie sich selber darin glücklich machen. Das ist eine ganz verrückte Sache, dass jeder Christ das Christentum nur begreift, aus einem Glaubensleben, wie er dabei Erfüllung findet. Das ist gar nicht das Ziel. Schön, wenn Sie das finden. Das findet man natürlich. Aber man findet die Erfüllung ja nur im Dienst. Und deshalb ist wichtig, dass Sie sagen, Gott hat mich gerufen, damit sein Reich gebaut wird, damit Gott Ehre bekommt. Dazu sind wir gerufen, dass wir seinen Willen vollführen. Und erst wenn Sie in diesen Willen hineingestellt sind, werden Sie glücklich. Und solange bleiben Sie unerfüllt. Sonst gehen Sie nach Hause und sagen, der hat aber heute wieder geschrien oder das war aber komisch und heute war es auch wieder ein bisschen uninteressant oder die Kirche war nicht richtig geheizt oder so. Sie müssen merken, ich bin hineingespannt in den Hirtendienst. Jeder Christ. Und ich werde von Gott gestärkt in diesem Dienst, aber das ist das Wichtige. Es wird einmal rückblickend auf Ihr Leben nur die Frage sein, wie haben Sie diesen Hirtendienst wahrgenommen in den Begegnungen mit anderen Menschen? Und da klagt Gott von den Hirten, die mein Volk weiden, ihr habt meine Herde zerstreut und verstoßen und nicht nach ihr gesehen. Sieh, ich will euch heimsuchen und ich will die übrig gebliebenen meiner Herde sammeln aus allen Ländern und wieder zu ihren Weideplätzen bringen und will Hirten über sie setzen. Und dann kommt der richtige Hirte. Und da wird immer wieder drauf hingewiesen, das wird der David sein. Der erste Hirte. Und das wird ein Hirte sein von einer ganz anderen Qualität und von einer ganz anderen Art. Den werde ich bringen. Sie finden da die Verweisstellen immer wieder, wenn es um die Hirten geht, auch in Ihrer Bibel. Und dann, wenn Sie die Konkordanz ansehen oder ein Bibellexikon, werden Sie an viele Stellen kommen. Ich möchte mit Ihnen Hesekiel 34 lesen heute Abend. Das große Hirtenkapitel. Und das ist ein prophetisches Bild, das sich immer wieder durch das ganze Alte und Neue Testament zieht, die schlechten Hirten und der rechte Hirt. Und des Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr, weh den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Das ist das Furchtbarste, dass Menschen ihre ganze Glaubensart nur darauf hin prüfen, wie weit sie in diesem Glauben ihre Erfüllung finden. Die sich selbst weiden. Und Sie werden merken, dass das ein Problem ist, wie viele Christen immer bloß an sich denken. Was kriege ich, was tue ich, was mache ich? Und die nie merken, dass sie ein Amt haben. Wie kann man das eigentlich sagen, sobald man das Erste im Glauben begriffen hat und ein bisschen verstanden hat, soll man gleich das Amt wahrnehmen und sich um andere kümmern. Dem Augenblick werde ich beschenkt. Jeder Besuch, den Sie machen, jeder Dienst bei einem Kranken, bei einem Trauernden, wird Sie beschenken. Wenn Sie nach einem anderen schauen und ihn aufrichten, jedes Gespräch, wo Sie einen Zweifelnden ermutigen, wird Sie beglücken. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Die nehmen bloß dauernd von der Herde das Fett, die Wolle und das Fleisch. Stattdessen wäre es die Aufgabe, das Schwache stärkt ihr nicht, das ist wieder das Bild, dass dieses kleine, eben geborene Lamm auf den Arm genommen wird, das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht, das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. Es ist ein Kennzeichen unseres Glaubens, ob wir es überhaupt merken, wo jemand unter uns schwach ist, zurückgesetzt, heute traurig, dass er unseren Zuspruch braucht. Sehen wir überhaupt den, der unseren Zuspruch und diese Ermutigung braucht? Der Verwundete, der angegriffen ist, der leidet, der einsam ist. Aber auch schon manche, die jetzt denken, ja, ich sehe das wohl, dass man nicht nach mir schaut, denen würde ich sagen, ihr könnt auch mit euren Wunden nach einem noch Schwächeren schauen. Und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben und sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden und zerstreut. Sie irren umher auf allen Bergen, auf allen hohen Hügeln und sind über das ganze Land zerstreut und niemand ist da, der nach ihnen fragt oder auf sie achtet. Die Gemeinde zerfällt, die Gemeinde Gottes in dieser Welt zerfällt, wenn die Hirtendienste aufhören. Ich möchte jetzt nicht viel zur Krise in unserer Landeskirche sagen, das ist das Erschütternde. Natürlich hat man nochmal eine Lösung gefunden, wie man die Kirche rettet, solange die Finanzen noch gehen, wird die Kirche nicht auseinanderbrechen, das ist gar kein Problem. Aber das Schlimme ist, dass eine Einheit mehr da ist, wenn nicht mehr das Hirtenamt da ist, im Betreuen, im Suchen, und zwar von all den Gliedern, die dort sind, die sich um die Armen, die Gestrandeten, die Notleidenden, die Hilfsbedürftigen nehmen, dass eine brennende Liebe da ist, wo man nach außen denkt, zum anderen hin, wo jeder nur die Augen hat, dorthin zu sehen. Und da fühlt man sich immer wieder bei diesem Kapitel Hesekiel 34 so getroffen und so aufgewühlt. Und dann hat ja Jesus dieses Bild aufgenommen, ich sah sie zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das ist unten angegeben im Vers 5, Matthäus 9, Vers 36. Da spricht Jesus selbst davon. Und Jesus führt das dann fort. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Zuerst hat Jesus dann in Matthäus 10 die Jünger gesandt in die Welt, dass sie dort dienen sollen. Die Gemeinde Gottes lebt überhaupt nur über diesen Hirtendienst. Große Dinge, die haben noch nie in der Gemeinde Jesu irgendwelchen Erfolg gehabt. Aber was immer groß war, ist die Liebe. Die ganz schlichte Liebe, die sich irgendwo gezeigt hat in dem Dienst an einem Verlorenen. Irgendjemand hat mir vor ein paar Tagen das Lebensbild von George Müller gegeben. Ich wusste gar nicht mehr, dass der Georg Müller ja auch ein Deutscher war, der dann nach Bristol kam und diese Arbeit an Kindern getan hat. Im Gemeindeblatt kommt gerade eine Serie über diese Frau Gundert von dem Indienmissionar. Die war bei dem Haus in dem Georg Müller, Bristol, in dem Waisenhaus. Hochinteressant, wenn man das alles so folgt. Aber was die für eine Liebe gehabt haben, ohne Finanzen, aber sie konnten einfach die Kinder nicht wegschicken in ihrer Not. Und da haben sie alles getan und denen alles gegeben. Oder Bernardo, oder Vater, oder Niemandskinder. Aber jetzt sollen wir es in unserer Welt genauso machen. Nur das ist wichtig, diese Liebe. Wir meinen immer, das ist noch gar nichts Besonderes. Doch. Und ob Sie jetzt jemand Altes haben, den Sie pflegen, ob Sie jemand Krankes kennen in Ihrer Nachbarschaft, ob Sie einen Kollegen mittragen, der psychisch angeschlagen ist, so was es ist, das ist das, was Jesus will. So wie es Jesus gemacht hat. Er hat immer nur zu den Verlorenen, zu den Gestrandeten und zu den Notleidenden geschaut. Das Schwache, das Verwundete. Die Gemeinde ist immer ein Lazarett. Und ich finde das schon so schlimm, wenn man dann sagt, ha, unsere Gemeinde, da hat es auch bedeutende Leute dabei. Ha, ja, heute Abend haben wir auch eine ganze Reihe bedeutender Leute. Nein, das Tolle ist, wenn wir Lazarett sind. Das ist die Stärke einer Gemeinde, wo einer dem anderen seine Last mitträgt. Wir wollen gar nicht den Anspruch der Welt mitmachen, die immer sagen, wir sind doch jemand, guck uns doch mal an. Das ist toll, gell, wenn einer sagt, heute hat mir einer erzählt, da feiert der Sohn der 50. Geburtstag, Oberstleutnant, ist der Präsident vom Leichtathletik, alles dabei. Man kann mit der Gemeinde Jesu nie so stark machen. Schwache, geringe, nicht viel edle, aber Leute, die einen Heiland brauchen. Und da dürfen wir diesen Dienst tun, einander Handreichung tun, damit ein anderer aufgerichtet, gestärkt wird, erquickt wird. Und davon lebt die Gemeinde Jesu zu allen Seiten. Und nun kommt das schwere Gottesgericht über diese Hirten. Darum hört ihr Hirten des Herrn Wort. Das ist immer auch ein hartes Wort über die Hauptamtlichen in der Gemeinde. Das war schon so, wie Jesus die Schriftgelehrten und Pharisäer dem Gericht Gottes ausgeliefert hat. Und das, was auch in unseren Tagen schwer ist, was uns alle zittern lässt, die wir hauptamtlich im Dienste stehen. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, weil meine Schafe zum Raub geworden sind und meine Herde zum Fraß für alle wilden Tiere, weil sie keinen Hirten hatten und meine Hirten nach meiner Herde nicht fragten, sondern die Hirten sich selbst weideten, aber meine Schafe nicht weideten. Darum, ihr Hirten, hört des Herrn Wort. So spricht Gott der Herr, siehe, ich will an die Hirten und will meine Herde von ihren Händen fordern. Ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind und sie sollen sich nicht mehr selber weiden. Ich will meine Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie nicht mehr fressen sollen, dass sie nicht mehr fressen sollen. Denn so spricht Gott der Herr, siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. 1966 war in der Dortmunder Westfalenhalle eine große Bekenntniskundgebung, damals mit dem Aufkommen der Bekenntnisbewegung gegen diese liberale Bibelkritik in der Kirche. Und das war eine eindrucksvolle Versammlung von über 20.000 Menschen und Paul Deidenbeck hat es damals einberufen und da haben auch noch verschiedene Kirchenvertreter gesprochen und die haben gesagt, wir haben ja immer versucht, diese Bibelkritik zurückzuhalten und dann haben sie zitiert von Verlautbarungen, von Synoden. Es war, auf einmal hat die Versammlung gedroht, ein bisschen langweilig abzukippen, wenn so lange Worte verlesen werden. Und an dieser Stelle sollte der Evangelist Wilhelm Busch ein Grußwort sagen. Und ihm hat es manchmal Gott geschenkt, dass er die Dinge auf Nagel auf den Kopf getroffen hat. Und er ist bloß hochgegangen und hat gesagt, wenn ich so viele gute Worte höre und sehe, wie wenig sie erreicht haben, dann will ich mutlos werden über dem trostlosen Zustand unserer Kirche. Aber mich tröstet das Wort des Propheten, dass der Herr sagt, ich will mich meiner Herde selbst annehmen. Und hat sie wieder hingesetzt, war alles. Und dieses Wort ist allen, die das gehört haben, ich habe es dann nachher nur in der Erzählung gehört, das bleibt einem so in Erinnerung bei dieser Stelle. Es ist oft so aussichtslos, wenn man das sieht, wie in diesen Tagen so viel kirchliches Leben zerbricht, Traditionen zerstört werden, wie auch die Lästerung Gottes vorwärts schreitet und die Gottlosigkeit immer mehr Raum gewinnt. Es bleibt nur eine Hoffnung, dass dieses Wort wahr wird, dass doch eine lebendige, gute Hirte sich seiner Herde selber annimmt. Und das ist Jesus, der ja so viel von seinem Amt des guten Hirten gesprochen hat, dass er dem verlorenen Schaf nachgeht. Und jetzt die Frage, wo finden Sie dieses Gleichnis vom verlorenen Schaf? Wissen Sie es auswendig? Lukas 15. Lukas, gut, aber 15 war okay. Die drei, hoffentlich vergessen Sie immer, die drei verlorenen Gleichnisse sind beim Lukas. Brauchen Sie jetzt nicht aufstehen, Sie haben es im Kopf. Verlorene Groschen, Schaf und der verlorene Sohn. Und da fängt es an mit dem verlorenen Schaf, wo der gute Hirte etwas macht, was wir nie tun würden. Er lässt 99 Schafe in der Wüste, ist ein Blödsinn. Bei uns sagt man, also wenn meine Frau dem Groschen nachrennen würde, dann würde ich sagen, jetzt wäre doch nicht noch, lass doch den Groschen, der Arbeit ist doch, der Kraft ist doch viel mehr. Wegen dem Groschen wirst du nicht Wohnung auf den Kopf stellen. Also das machen Schwabe. Also liebe Leute, wegen dem Groschen, das ist doch ein Quatsch. Vom Denken her, ich war da in der Fabrik und beim Akkordarbeiter hat man gewusst, da gibt es eben Ausschüsse, gewisse Prozentsatz. Wenn von 101 Ausschuss ist, eins verloren geht, das liegt doch drin. Und das muss ein Hirte auch damit sich abgeben, dass es eben auch mal gibt, dass ein Schaf sich verläuft, da findet man es nicht mehr. Aber der eine gute Hirte ist ganz anders. Der lässt 99 stehen und geht dem einen Verlorenen nach. Und wenn Sie das mal begriffen haben, dass das in einer Gemeinde Priorität hat, wenn ich weiß, einer will nicht mehr mitmachen, einer hängt gerade ab, einer ist in Zweifel gekommen, und dann soll alle Aktivität drauf gelegt werden, den einen zu retten, der gerade in einer Krise ist, der gerade abkippen will. So völlig andere Ordnung, als wir sie haben in unserem normalen Denken. Und das ist die Ordnung Jesu. Und das ist wunderbar, dass er als der ewige Hirte sich seiner Gemeinde selber annimmt und sie sucht und sie rettet. Und deshalb ist es immer wieder so, dass auch in allem Zerbrechen von Kirchen und Kirchentum in unseren Tagen der Herr seine Gemeinde immer wieder sammelt. Und es gibt immer nur diese Mitte, dass der gute Hirte seine Leute um sich sammelt. Und das, da wird nicht gefragt, nach welchem Konfession und welcher Etikett du da bist, bist du einer, der zur Herde Jesu gehört. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Es gibt nur eine Gemeinde Jesu. Und da steht nicht im Pferch dran, da drüben ist das linke Eck und das rechte Eck ist für die, sondern es gibt nur eine Gemeinde Jesu. Wir haben in dieser Welt natürlich verschiedene Verständnisse und Traditionen, die dürfen Sie auch behalten, aber es gibt nur eine Herde Jesu. Und vom Hirten her betrachtet gibt es nur eine. Und dazu wollen wir gehören. Und wir wollen jeden lieben, der zu dieser Herde gehört, der sich allein vom Hirten leiten lässt und sich allein der Autorität unterordnet. Und übrigens, das ist ja auch immer so ein Punkt, wo manche schwer tun beim Glauben, das Hirtenbild ist ein autoritäres Bild. Und man kann nicht antiautoritär glauben. Wenn ich mir einen Glauben nach meinem Kopf zurechtlegen will, das geht nicht gut. Irgendwo ist das ja wunderschön, dass ich mir nicht meinen Glauben zuerst ausdenken muss, sondern ich darf dem Hirten hinten reinlaufen. Und ich darf sagen, du sagst, wohin der Weg geht. Und ich folge dir und deiner Führung. Und deswegen ist wahrscheinlich in unserer Zeit für viele so schwer zu glauben, weil sie letztlich sich selbst verwirklichen wollen. Das kann man nicht. Der Friede geht erst da los, wo ich in die Nachfolge Jesu trete und wo ich gehorsam werde. Und gehorsam heißt gehorchen. Und man kann nicht anders gehorchen, als dass man wörtlich gehorcht. Auch die Bergpredigt lässt überhaupt keinen Spielraum. Und erst da finde ich meinen Frieden, wenn ich von Herzen ihm zustimmen kann. Wir sprachen am Sonntag vom Heiligen Geist, er kann das fertigbringen, dass ich dem Herrn willig diene. Nicht gezwungen, das wäre schlimm. Dann sage, das ist das Beste für mich, deine Ordnungen. Die sind für mich die Erquickung und die Labsalen. So wie ich dem Hirten nachgehen. Und jetzt geht es dann weiter, wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind. Das ist das Beispiel, das ist auch unten bei mir angeschrieben, Lukas 15, Vers 4. So will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich vergesse nicht, wie mir das schon vor der Schule im Kindergottesdienst so eine alte, liebe Frau mir das lieb gemacht hat, das Bild vom verlorenen Schaf, das der Hirte auf den Armen trägt, das Bild von Rudolf Schäfer mit den verbundenen Füßen. Machen Sie das den Kindern groß, dass sie es nie vergessen können, dass ich bei Jesus nie vergessen bin. Und was hat das einen im Leben oft begleitet, in Augenblicken, wo man in Gefahr war, ganz weit wegzugehen? Ich will sie aus allen Völkern herausführen, aus allen Ländern sammeln. Und jetzt merken Sie immer etwas, was Sie für die Bibel wissen müssen, dass sich das Bibelwort nicht nur in eine Richtung erfüllt. Da bezieht sich ganz deutlich wieder auf die nationale Sammlung des Volkes Israel. Aber so wie Gott das Volk Israel sammelt, so sammelt er auch die Gemeinde des neuen Bundes. Und das wird das zweite Mal erfüllt. Und es wird auch heute erfüllt. Sie können immer wieder das in verschiedenen Ebenen sehen. So wie Gott bei Abraham gewirkt hat, hat er bei Isaak nochmal gewirkt. Obwohl manchmal die Fehler sich wiederholen. Und bei Jakob nochmal. Und das wiederholt sich immer wieder, weil Gott typisch handelt. Er bleibt dabei und so, wie er als Hirte sich erwiesen hat und auch heute in einer Treue das Volk Israels sammelt. Und er wird das auch tun in den ganzen schwierigen Verhandlungen des Nahen Osten, dass man nur sich wundern kann, wie Gott das tut. Ich habe das nie begriffen, wie Gott das überhaupt machen soll. Ich habe früher nicht verstehen können, wie der eiserne Vorhang fällt. Und dann war es wieder so, dass die Juden nicht nach Israel wollten und dann wollten sie nicht dort sein. Und dann kann noch ein Schäferhund wie den Schiridnowski benutzen, dass die Juden plötzlich wieder Schlange stehen, nach Israel auszuwandern. Ich will aber mal gar nicht mehr zur gegenwärtigen Lage sagen. Aber vielleicht sehen wir es in 20, 30 Jahren rückblickend sagen, das sind ja Entwicklungen abgelaufen, wo man nur sieht, Gott kann sogar die unmöglichen Menschen benutzen, damit sie seinen Heilsplan vollenden müssen. Bloß, dass sie nicht sagen, der Schiridnowski wäre ein Gottesbote oder gar ein Engel, sondern Gott benutzt auch die komischen Menschen und benutzt auch das schreckliche Unheil, so wie Gott das furchtbare Unrecht an den Juden im Dritten Reich benutzt hat, um sein Volk zu sammeln, dass sie weinend kommen und die Rahel sich nicht trösten lässt auf den Bergen, über dem Sterben ihrer Kinder. Alles so buchstäblich erfüllt. Ich will sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und an allen Plätzen des Landes. Bei den allen Plätzen ist ja immer wieder da auch mir die Meinung, sie werden wieder das Land einnehmen, das Gott dem Abraham verheißen hat. Ich will sie auf die beste Weide führen, auf den hohen Bergen Israels sollen ihre Auen sein. Da werden sie auf guten Auen lagern und fette Weide haben auf den Bergen Israels. Aber das ist nicht nur die nationale Sammlung, sondern eben auch so wird Gott uns führen, auch in Zeiten der Dürre, wird Gott seine Gemeinde nicht untergehen lassen. Und ich möchte immer wieder jedem von Ihnen sagen, bleiben Sie bei seinem Wort und dann werden Sie erleben, Gemeinde Gottes kann auch in den Zeiten nicht ausgelöscht werden, wo die Gottlosigkeit triumphiert, weil der gute Hirte selber seine Gemeinde sammelt. Ich will selbst meine Schafe weiden und will sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen, das Verirrte zurückbringen. Und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken, was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Dann kommt noch ein Abschnitt, den können Sie für sich lesen, dass Gott auch richten wird. Es ist nämlich immer wieder schlimm, wenn der starke Schaf der Schwache auf die Seite drückt. Also es gibt ja immer so blöde Witz, die man in jeder Berufssparte erzählt. Und bei uns war das schon, wie wir junge Theologen waren, haben wir immer gesagt, also das ist im Grunde gar nicht zu vermitteln im Religionsunterricht. Wenn man das Bild vom Schaf nimmt, dann kommt das Kind weinend heim und sagt, Mama, der Pfarrer hat gesagt, ich sei ein Schaf. Und das ist ja auch bei den Leuten als Witz, dass die Leute sagen, ja, aber das passt zu den Christen, dass sie sagen, sie seien Schafe, wo man sagt, nee, alle Menschen sind Schafe. Alle Menschen. Der Mensch ist ein Herdentier. Läuft immer hinter irgendeinem nach. So einer, der Mode macht und Parolen gibt und das Idol ist. Es gibt bloß verlorene Schafe und Schafe, die einen Hirten haben. Es gibt Schafe, die keinen Hirten haben und Schafe, die einen Hirten haben. Aber das ist ein biblisches Bild, dann so, dass sie sich nicht genieren brauchen. Aber da wird der Herr selber für das schwache Schaf eintreten. Und das ist wichtig, dass die Schwachen zum Zuge kommen in der Gemeinde. Der Paul Deidenbeck hat es uns immer wieder so eingeschärft und gesagt, die Gemeinde muss ein Platz sein, wo die zu kurz gekommenen geehrt werden. Und wenn Sie in eine Versammlung gehen, müssen Sie sich vorher überlegen, nicht, wie komme ich heute Abend zu was, sondern wie kann ich heute Abend einen ehren, einen aufrichten, einem Freude machen, irgendeinem, den Gott mir zuführt. Dann haben Sie den Hirtenblick. Wo ist jemand, der von mir eine Ermutigung braucht? Wo ist jemand, der einen Zuspruch braucht? Und dann kommt der Vers 23, den will ich Ihnen noch zeigen. Ich will Ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der Sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der wird Sie weiden und soll Ihr Hirte sein. Und jetzt verstehen Sie, warum im Neuen Testament die Hirten die Ersten waren, die die Verkündigung der Engel gehört haben, euch ist der Heiland geboren. Sie sehen auch, wie es verschiedene Verweisstellen hier gibt, auf den Hirten, da kommen noch mehr im prophetischen Wort. Wir können das nicht alles jetzt auslegen. Es zieht sich das ganze prophetische Wort hin. Und zwar ist das Wunderbarste, dass hier das noch einmal erfüllt wird. Da kommt zum Beispiel auch mit der Wurzel Jesse, aus dem Isai kommt das nochmal. Jesse ist ja die lateinische Version von Isai, von dem Vater von David. Und da wird das noch einmal sein, dass das in endgültiger Weise geklärt wird von Gott, einen Hirten, der regieren wird, in Gerechtigkeit und in Gericht. der soll sein Volk weiden und soll ihr Hirte sein. Da möchte ich jetzt bloß noch ein paar Worte anschließen, dass Sie nimmer aufschlagen müssen, zu Johannes 10. In Johannes 10 hat ja Jesus viel gesagt, wie der Hirte regieren wird. Er wird vor allem mit seinem Wort regieren. Das ist ja immer wieder schön, indem sie sein Wort hören. Die Schafe haben ja so eine Eigenart, dass sie die Stimme des Hirten erkennen. Manche meiner Kinder machen sich zum Spaß, dass sie im Telefon nicht ihren Namen sagen. Aber man erkennt sie ja sofort. Also ihr kennt meine Kinder am Telefon. Und noch viel mehr erkennen die Schafe die Stimme vom guten Hirten. Und das muss bei ihnen so sein, dass sie die Stimme vom guten Hirten kennen. Sagen, das ist nicht die Stimme des guten Hirten, die ich da vernommen habe. Die kann fromm klingen, wie sie will, zwar nicht die Stimme. Der gute Hirte hat ja einen Klang der Barmherzigkeit, eine Wärme und eine Liebe, auch eine Klarheit. Dort in Johannes 10 ist ja noch so viel vom Mietling gesprochen. Also das ist der gedungene Hirt, doch Hirt im Angestelltenverhältnis. Da wird gesagt, der, wo nur als Job das Hirtenamt macht, der hat kein großes Interesse. Und ich möchte Sie an dieser Stelle doch noch darauf hinweisen, was das in der Kirchengeschichte bedeutet hat. Der Traugotan, Professor der Theologie in Dorpat, hat ja sich vielleicht wie kein anderer mit diesem Thema des Mietlings auseinandergesetzt. Wenn Sie zu Hause noch Predigten von Traugotan haben, oder gar die große Biografie oder das Buch von Anni Hahn. Ich zähle das zu einem der schönsten Bücher, die es überhaupt gibt, die Biografie von Anni Hahn. Es gibt einen lebendigen Gott. Das war die Witwe dann von dem Traugott Hahn. Der Vater, der alte Traugott Hahn, war schon ein gesegneter Evangelist. Meine Mutter erzählte immer, wie sie den Traugott Hahn nach einer Evangelisation auf den Bahnhof in Frankfurt bringen durfte, ihm das Köfferchen tragen, das sei für ihr Leben von entscheidender Bedeutung gewesen. Ein großer Mann, der hatte eine schwer kranke Frau, die, ich glaube, 12 Jahre nur im Rollstuhl lag. Das ist die Lala Hahn gewesen, die in ihrem Leiden ungeheuer vielen Menschen zum Segen war. Da ist die Geschichte passiert, dass ein Mann dem Traugott Hahn auf der Straße sagte, ich komme gerade von Ihrer Frau, aber das war mehr als 100 Predigten von Ihnen, was die mit wenigen Sätzen gesagt hat. Also das war der Vater Traugott Hahn und der Sohn war in Dorpat Theologieprofessor und gläubiger Mann, der Vater vom Kultusminister Wilhelm Hahn. Und dieser Traugott Hahn war gleichzeitig Pastor der deutschen Gemeinde und die Bolschewisten machen Revolution im Baltikum, das war ja das Ende der Freiheit der baltischen Staaten. Und es war eigentlich klar, die Deutschen haben sie noch gewarnt, wie die deutschen Truppen sich zurückgezogen haben, Ende des Ersten Weltkriegs. Bleibt nicht dort, viele Deutsche sind gegangen und der Traugott Hahn hat gesagt, ich darf nicht gehen. Ich bin doch kein Mietling. Wenn Gott mich an diese Gemeinde gestellt hat, muss ich dort bleiben. Ich habe mal mit Festo Kiewenschere über diese Sache gesprochen, wie er aus Uganda geflohen war. Und habe ich gesagt, hast du dich das nie bedrückt? Er hat es überhaupt nicht verstanden. Es ist auch interessant, wie Gott einem gewisse Dinge wichtig macht. Traugott Hahn war es einfach so wichtig. Auch in der Krisensituation darf ich von meinen Leuten nicht weg. Und solange Gemeindeglieder dort bleiben, in Dorpat, will ich dort sein. Und er wurde als einer der ersten gefangen genommen. Sie müssen das noch einmal lesen, wie furchtbar das war, nach verhaftet. Und dann hat man das Ganze kommen sehen. Und als die deutschen Truppen schon vor, was war es, Riga oder was waren, hat man sie im letzten Moment noch erschossen, die ganzen Geiseln. Die Marion von Claude hat noch das Lied gesungen, die war 22 Jahre, ich wurde auch erschossen. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Darum ist das Lied so verbreitet gewesen. Das war ein großes Bekenntnis. Es sind sehr viele dort gestorben. Ein Teil konnte noch gerettet werden von diesen Geiseln. Aber das Lebensbild von Traugott Hahn, der in jungen Jahren starb, und die Anni Hahn hat sich dann, die Kinder waren alle noch klein, die waren, ich glaube, 7, 8, 9 Jahre alt vielleicht. Musste sie sich durchschlagen ins Deutsche Reich, während der Inflation und kein Geld und so weiter. Und sie beschreibt, wie sie die Führung Gottes erfahren hat in diesem Weg. Sie ist, glaube ich, erst vor 2 oder 3 Jahren gestorben. Sie lebte immer noch im Alter in Heidelberg. Aber wie Sie das einmal verfolgen, was das heißt, Hirtentreue. Ein Hirte muss sich bis zum Letzten einsetzen. Es ist überhaupt nicht die Frage, ob er sein Leben dabei verliert. Und das war dem Traugott Hahn so enorm wichtig und ich kann das nie vergessen, wenn ich vom guten Hirten rede, was ein Hirtenamt ist, dass sie sagen, solange ich lebe, werde ich für meine Verwandten beten, auch wenn die nichts wollen. Ich bin der Hirte und ich fühle mich verantwortlich.
Nicht, dass ich denen auf die Nerven gehen will. Ich will einfach hinter ihnen stehen, gucken, was sie machen. Oder für ein Patenkind oder für ihre Nachbarn. Oder, verstehen Sie? Da einfach, ich bleibe dabei, weil Gott mir dieses Amt anvertraut hat. Das ist eine andere Funktion als Traugotan, aber diese enorme Treue, die ist groß. Weil wir Modell nehmen an Jesus, der für seine Schafe das Leben gelassen hat. Und dieses Bild kann man anders nicht sehen. Und darum ist das Verhältnis von uns zu den uns anvertrauten Schafen genauso. Ich wollte es jedem Jungscharleiter so wichtig machen, jedem Kinderkirchhelfer, jedem Religionslehrer, jedem, der Besuche macht. Nur wenn ich so eine Einstellung zu den Menschen habe, kann ich etwas übermitteln. Nur wenn ich diese Hirtenliebe habe, kann ich weitergeben. Aber jetzt ist Zeit zum Singen.